Yassas und willkommen zu einer neuen Folge von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Es handelt sich hier um die erste von mehreren Spezialausgaben rund um den Internationalen Kongress für Byzantinistik, der vom 24. bis zum 29. August 2026 in Wien stattfinden wird. In der heutigen Folge habe ich gleich drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, nämlich Claudia Rapp, Andreas Robi und Christina Kubina. Alle drei haben leitende Funktionen inne in Bezug auf die Planung und die Organisation dieses großen wissenschaftlichen Events. Im Laufe des Gesprächs behandeln wir diverse Themen wie die Planung und den Ablauf, das Generalthema des Kongresses Byzantium Beyond Byzantium sowie das umfangreiche Begleitprogramm, aber auch die Beziehungen zwischen Österreich und Byzanz sowie die Bedeutung Wiens als Forschungsstandort der Byzantinistik. Ich wünsche euch mit diesem Gespräch viel Vergnügen und viele neue Erkenntnisse. Ich befinde mich am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Gebäude der Österreichischen Postsparkasse in der Wiener Innenstadt. Und mir gegenüber sitzen die Leiterinnen und Leiter des Organisationsteams für den Internationalen Kongress für Byzantinistik 2026. Einerseits Universitätsprofessor Dr. Claudia Rapp, Direktorin des Instituts für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Professorin für Byzantinistik an der Universität Wien, Präsidentin des Organisationskomitees, Mitglied des Programmkomitees. Grüß Gott und vielen Dank, dass wir in Ihrem Büro die heutige Aufnahme durchführen dürfen.
Servus, ich freue mich.
Dann Privatdozent Dr. Andreas Robi, Direktor der Abteilung Byzanzforschung, auch an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Privatdozent an der Universität Wien, Vizepräsident des Organisationskomitees und Präsident des Programmkomitees. Auch an Sie herzliches Grüß Gott.
Ja, hallo, freue mich.
Und last but not least, Dr. Christina Kubina, Postdoc, Universitätsassistentin an der Universität Wien, stellvertretende Vizepräsidentin des Organisationskomitees und auch Kuratorin der Ausstellung Spurensuche Byzanz im Papyrusmuseum. Hallo.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, um den Hörerinnen und Hörern einige Einblicke zu geben. Denn wie schon erwähnt, es wird Ende August der 25. Internationale Kongress für Byzantinistik stattfinden, hier im schönen Wien. Und Sie drei haben besonders wichtige Funktionen inne. Und zum Einstieg für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in akademischen Berufen tätig sind, was ist überhaupt so ein internationaler Kongress für Byzantinistik? Aus welchem Grund organisiert man so etwas?
Es gibt drei Stichworte, die so einen Riesenkongress bezeichnen könnten. Einmal Olympische Spiele. Es geht darum, wirklich die gesamte Byzantinistik der ganzen Welt zusammenzubringen und allen eine Plattform zu geben. Wir führen diesen Kongress durch im Rahmen des internationalen Verbandes der byzantinischen Studien, in dem alle Nationalkomitees vertreten sind. Das zweite ist als Ideenwerkstatt. Leute bringen ihre neuesten Forschungen ein, die wird diskutiert, es werden neue Themen erarbeitet, Kooperationen angebahnt. Ganz besonders interessant sind dann auch die Forschungen der jüngeren Forschenden, die ganz aktuell am Forschungsmaterial dran sind. Dritter Aspekt ist, es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen. Man sieht die alten Bekannten, man findet, schafft neue Bekanntschaften und es wird sehr viele Hallos geben, gerade in den ersten zwei Tagen. Und wir freuen uns auf alle drei Aspekte und haben in einem riesigen Team, das über uns drei hier hinausgeht, alles gut vorbereitet und sehen dem Ganzen mit großer Spannung entgegen.
Also ich habe gelesen, in den letzten Jahren, da gab es immer so bis zu 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Also alles zusammen ein großer Aufwand und viel Logistik. Noch einmal konkret, also wer ist das Team, wer organisiert das und vor allem auch wie organisiert man so etwas?
Das Team ist riesig und hat viele Subkomitees. Wir haben große Unterstützung durch eine Administrativkraft, Frau Diana Popovic, die uns seit über einem Jahr begleitet dabei. Und was die, ich gebe jetzt einfach mal weiter an Andreas Robi, der auch in der Organisation mit beteiligt ist und der vielleicht übernehmen kann, gerade was das Programm betrifft.
Ja, also das Team ist in der Tat relativ groß und ist bestückt mit Teilnehmerinnen der beiden byzantinistischen Einrichtungen in Wien, nämlich der Abteilung Byzanzforschung hier an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum einen und zum anderen vom Institut für Byzantinistik und Neograzistik der Universität Wien. Und wie vorab schon gesagt hat, das sind in verschiedenen Bereichen und Subkomitees tätig. Ich gehöre unter anderem dem Programmkomitee an. Und wir hatten die Herausforderung, dass wir mit sehr vielen Einreichungen zu tun hatten. Das war auch sehr spannend zu sehen, was sind so die neuen Forschungen, was interessiert die Leute, vor allem auch jüngere Forscherinnen. Und ich denke, wir haben ein relativ schönes Programm zusammengestellt unter dem Generalthema Byzanz über Byzanz hinaus, also Byzantium beyond Byzantium, das ist der englische Titel. Das heißt, dass wir zum einen interessiert sind, wie ist das Fach Byzantinistik positioniert im Kanon von Nachbardisziplinen, wie hat auch das Reich selbst interagiert mit Nachbarkulturen, und aus dem Grund haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, besonders in den Plenarsitzungen, das sind die Hauptvorträge, aus benachbarten Disziplinen eingeladen, weil uns dieser Austausch sehr wichtig ist.
Jetzt sind Sie in Bezug auf die inhaltliche Gestaltung ja auch abhängig von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe letztens gelesen, dass über 1500 Papers eingesandt worden sind. Wie viel Einfluss haben Sie da als Organisatoren auf die Programmgestaltung und wie sehr sind Sie davon von den Einsendungen abhängig?
Ja, also wie gesagt, wenn ich nochmal was dazu bemerken kann, wir haben auf der einen Seite das Generalthema Byzanz über Byzanz hinaus, Byzantium beyond Byzantium, und viele Einreichende haben sich auch an dieses Generalthema gehalten, also halten Vorträge zu diesem Thema. Auf der anderen Seite ist dieser Byzantinistenkongress, der alle 5 Jahre stattfindet, auch eine Plattform, über jegliches Thema aus unserem Feld beziehungsweise auch aus Nachbardisziplinen zu sprechen. Ja, also ich denke, eine bunte Mischung von Vorträgen aus den Geschichtswissenschaften, aus der Literatur, aus der Umweltgeschichte, aus Migrationsgeschichte, und die Papers decken ab den euromediterranen Raum, aber genauso den asiatischen Raum, den nordafrikanischen Raum. Also es ist, man zeigt, dass solche Kongresse zeigen auch, nicht nur uns, sondern auch einer Öffentlichkeit, so hoffen wir, dass das Fach Byzantinistik nicht ein isoliertes Fach ist, also sich hier mit Griechenland und unter dem östlichen Mittelmeerraum nur beschäftigt, sondern dass das weit darüber hinausgeht, ja. Weil auch die Interaktionen, der Kontakte waren hier im Mittelalter schon sehr, sehr groß, und das versuchen wir auch nachzuzeichnen in diesem Kongress. Und wir freuen uns, dass Wien, die Wiener Byzantinistik, aber auch das Programmthema offenbar großes Interesse hervorgerufen hat. Und ich denke, dass dieser Kongress der wahrscheinlich größte Byzantinistenkongress ist, der jemals stattgefunden hat.
Und um das noch aus der Arbeit des Programmkomitees zu ergänzen, es gibt 3 verschiedene Kategorien von Einreichungen. Einmal die Plenarsitzungen, die wurden von uns hier in Wien bestimmt, und die Themen. Dann gibt es die Roundtables, das sind Diskussionsgruppen, die beruhen auf Einreichungen der einzelnen Nationalkomitees, die teilnehmen, und dann die weiteren Einreichungen, die sozusagen entweder als Gruppe zu einem bestimmten Thema oder einzeln gekommen sind. Das heißt, Das Programm setzt sich sozusagen aus verschieden gesteuerten Themen zusammen. Aber wie Andreas Robi schon gesagt hat, das Thema Byzanz über Byzanz hinaus hat sehr breite Resonanz gefunden in allen Fachrichtungen und Subdisziplinen.
Ja, Sie haben ja das jetzt auch schon angesprochen. Und wenn man ins Programm reinschaut, dann sieht man also, wie vielfältig das ist und wie viele Aspekte das Ganze abdeckt. Also von Kultur und Sozialgeschichte über die Materialität, Infrastruktur, Umwelt-, Klimageschichte und so weiter und so fort. Was würden Sie sagen, welche dieser Themen haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen? Oder anders gefragt, welche Themen wären so vor 10, 15 Jahren wären bei so einem Kongress noch gar nicht behandelt worden?
Ja, also ich glaube, was ganz stark in den Vordergrund getreten ist, sind diese Themen, die Kontakte zwischen verschiedenen Kulturen betreffen. Natürlich gab es die auch schon vor 30, 40 Jahren in einem gewissen Umfang. Aber da gibt es in jüngster Zeit wirklich einen Boom von Interesse, dass man Forschende aus verschiedenen Disziplinen mit verschiedenen Sprachkenntnissen auch zusammenbringt, um interkulturelle Kontakte herauszustellen. Ein anderes Thema ist ganz sicher die Umweltgeschichte, die in den letzten 15 bis 20 Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, auch dadurch, dass man jetzt naturwissenschaftliche Methoden einbeziehen kann und sie geisteswissenschaftlich fruchtbar machen kann, wie es früher noch nicht möglich war. Also hier gab es, glaube ich, wichtige Entwicklungen. Und etwas, das meiner Meinung nach wirklich bedeutend ist, dass wir immer mehr auch im Team arbeiten und weniger als geisteswissenschaftliche Einzelkämpferinnen. Und das ist etwas, was der Kongress ganz wunderbar hervorbringt. Ja.
Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, das sieht man unter anderem daran, dass sehr viele Papers, die eingereicht wurden, nicht nur von einer Person vorgetragen werden, sondern gleich von mehreren Personen vorgetragen werden. Das ist auch eine Neuentwicklung und es ist absolut, zeichnet das nach, was die Frau Christina Kubina gesagt hat, nämlich, dass hier mehr im Team gearbeitet wird als früher. Ne?
Jetzt findet der Kongress in Wien statt und Wien war schon einmal Austragungsort des Kongresses vor 45 Jahren, im Jahr 1981. Als Byzantinist weiß man um die Bedeutung der Stadt Wien für das Fach. Nehmen Sie die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen mit. Woher kommt es, dass Wien so ein bedeutender Standort für die Byzantinistik geworden ist und nach wie vor ist?
Also das Interesse an Byzanz hat in Wien und in Österreich eine sehr lange Geschichte. Die geht zurück auf Hochzeiten zwischen den Babenbergern und byzantinischen Prinzessinnen. Aber konkret Byzantinistik als Fachdisziplin gibt es seit den 60er Jahren. Das ist ganz stark verbunden mit dem Namen Herbert Hunger, der sowohl an der Akademie der Wissenschaften als auch an der Universität aktiv war. Und den Grundstein gelegt hat für mehrere Langzeitprojekte, die wirklich mit langem Atem ganze Forschungsmaterialien, Forschungsfragen bearbeitet haben. Einige von diesen Langzeitprojekten werden erst jetzt zum Abschluss gebracht. Aber die haben gezeigt, wie maßgeblich die fundierte Arbeit an Textmaterialien und anderen Materialien sein kann, die hier in Wien geleistet wird und die zunehmend seit der Zeit Herbert Hungers durch thematisch fokussierte Einzelforschungen, die sich an Fragestellungen abarbeitet, ergänzt wird. Wir haben hier in Wien insgesamt, Andreas Robi hat es schon erwähnt, ich sag mal schätzungsweise 40 bis 50 arbeitende ByzantinistInnen aller Generationen, von Magisterstudierenden bis hin zur Emeriti und sind damit in der Welt wirklich international einzigartig. Wir haben, und das zeigt sich auch daran, dass immer wieder international Forschende und Studierende zu uns kommen, um hier bei uns Zeit zu verbringen und im Dialog zu sein.
Wie erwähnt, war ja Wien schon einmal Austragungsort des Kongresses. Da haben sich sicher einige Kolleginnen und Kollegen gefreut, die damals auch schon dabei waren. Inwiefern wurden die quasi diesmal wieder mit eingebunden?
Ja, also wir haben gerade im Kreis der gerade angesprochenen Emeriti ein paar Kolleginnen, die auch schon damals, 1981, in die Organisation eingebunden waren. Und wir haben uns im Vorfeld natürlich auch mit diesen Kolleginnen unterhalten und nach ihren Erfahrungen gefragt. Das war natürlich auch schon damals eine große Herausforderung, diesen Kongress zu organisieren. Wenngleich natürlich der Umfang der Kongresse in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen ist. Und das ist auch eine gute Entwicklung, meine ich, denn noch 1981 beziehungsweise in den Jahren davor war es doch eher so, dass diese Kongresse beschickt wurden von Professorinnen. Ja. Und dass eigentlich das eigentlich wenig Platz gegeben hat für Kolleginnen und Kollegen, die nicht zumindest eine Assistentenstelle gehabt haben. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Also wir haben jetzt ein viel jüngeres Publikum, Gott sei Dank, auch, und die sind auch willkommen, daran teilzunehmen. Also das da schon mal eine unterschiedliche Dimension.
Bei 81, die Generation von 81 ist Gott sei Dank in verschiedenen Gesundheitszuständen noch vertreten. Und wir werden uns sehr freuen, Sie als Ehrengäste in den ersten Reihen bei der Eröffnungsveranstaltung begrüßen zu können. Sie bekommen natürlich auch freien Zutritt für die gesamte Zeit der Konferenz. Wir haben viel von Ihnen gelernt. Das Poster von 81 ist noch deutlich sichtbar. Wir haben auch angeknüpft visuell mit unserem Logo an das damalige Poster, was wir nicht machen. Und daran zeigt sich der Medienwechsel in den letzten 45 Jahren. Wir werden keine Sonderbriefmarke in die Welt setzen, so wie das damals der Fall gewesen ist. Aber haben andere Schwankerl.
Die Dame ist interessanterweise zur schönsten Briefmarke des Jahres 1981 gewählt worden.
Ah, okay. Ne? Ja. Während der Vorbereitung bin ich auch auf diese Briefmarke gestoßen und wollte sie auch ansprechen.
Schade also, eigentlich. Das war natürlich alles kleiner dimensioniert damals, aber natürlich war es für die Kolleginnen damals genauso eine Herausforderung, allein die Kontakte zu halten. Ich meine, wir tun uns jetzt relativ einfach, über E-Mails mit den Leuten auf der ganzen Welt in Kontakt zu sein und ähnlichen technischen Hilfsmitteln. Damals lief das halt alles über Briefverkehr. Und das war natürlich eine große Verantwortung, auch die Kollegen damals zu tragen hatten. Ja.
Weil Sie gerade das Logo angesprochen haben, wir sind ja ein Podcast, können jetzt leider kein Bild quasi einblenden. Nur kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Es handelt sich um das Dedikationsbild des Wiener Dioskurides an die Juliana Anicia.
Wenn man fragt so nach Byzanz in Wien und warum, dann ist zum einen ja das Fach der Byzantinistik zu nennen, das hier eine große Bedeutung hat, auch schon eine längere Tradition. Wie schon erwähnt, institutionalisiert seit den 60er Jahren, aber mit Forschungen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Ursprünglich kommend aus der Handschriftenkunde und der Kunstgeschichte. Und so ist ja so ein Fach entstanden, das heute weltweit großes Ansehen genießt. Und wenn man oft fragt, wofür braucht man eigentlich diese sogenannten Orchideenfächer noch, ne? Dann ist zum einen eine Orchidee, finde ich, ist eine sehr wertvolle Blume. Auf der anderen Seite, es ist eben nicht nur die Byzantinistik an sich, wir haben es ja vorher schon angesprochen, es ist doch eine allgemeine Kultur, Geistesgeschichte im euroasiatisch-mediterranen nordafrikanischen Raum. Man sieht viele Entwicklungen und Anknüpfungspunkte von der Spätantike bis in die Neuzeit, die heute noch von Bedeutung sind. Warum gibt es bestimmte Handelsrouten? Wo gab es in der Vergangenheit auch schon konfessionelle Auseinandersetzungen, die Frage von Sprachen, das sind doch alles Themen, die nicht also vom Himmel gefallen sind, sondern es sind alles Themen, die halt eine sehr, sehr lange Tradition haben. Und um diese Themen auch besser verstehen und bearbeiten zu können, muss man eben diesen langen Atem haben, um zurückzugehen und zu schauen, wie war das früher. Und da wird man sehr, sehr viele Parallelen finden.
Ja, wir haben auch eine Podiumsdiskussion hochkarätigst besetzt, vorgesehen zum Thema Byzanz und die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Auf Englisch geht das kürzer, Byzantium and the Humanities, wo wir mit Stakeholders außerhalb des Faches. Also ich nenne mal als Beispiel Präsident Fassmann von der ÖRW und andere, dem Direktor von Dumbarton Oaks, Elizabeth Connell vom British Museum, die werden alle darüber nachdenken, gemeinsam, welche Rolle Byzanz bzw. welche Rolle die Geistes- und Kulturwissenschaften heute spielen können. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir unser Fach auch in diesen größeren intellektuellen und kulturellen Kontexten sehen, wie wir das ja auch durch diese Konferenz zeigen wollen, dass wir einen lebendigen Beitrag leisten zu Fragen von Wissenskulturen, zu Fragen von Identifizierungsprozessen, zu Fragen von politischen Formationen und wie die sich ändern können, und natürlich auch zu Fragen vom Einsatz von KI und digitalen Technologien. Das kommt alles mit rein in diese Gespräche. Und ich denke, damit können wir dann auch den jüngeren Menschen, den Studierenden und den jüngeren Forschenden Perspektiven aufzeigen, wie eine Byzantinistik im 21. Jahrhundert aussehen kann.
Also nicht mehr so verstaubt im Archiv, so das Bild, das, glaube ich, viele vor Augen haben, wenn man an historische Wissenschaften denkt, sondern quasi das auch sehr wichtig ist, auch die neuen Technologien mit einzubinden und auch die Möglichkeiten, die sie einem bieten.
Ja, ich glaube, das Tolle ist ja, dass man sowohl den Staub im Archiv sieht und manchmal in den Bibliotheken so kleine, verknitterte Pergamentstreifen findet und sich fragt, ja, was ist das eigentlich? Ja, und diese Faszination des Objekts zu sehen, wie kommt das dahin, dass es löchrig ist, vielleicht wasserfleckig ist? Was hat dieses Objekt für eine Geschichte? Ja, dieses wirkliche, echte mit dem Staub, das ist ja immer noch wichtig. Aber daneben haben wir natürlich mittlerweile alle digitalen Techniken, die wir einsetzen können, um die Geschichte solcher Objekte zu verstehen und zu verstehen, wo sie entstanden sind, wo sie vielleicht im zweiten Leben zugeführt wurden. Und so kann man, glaube ich, alles sehr schön verbinden. Also wir machen jetzt nicht nur digitale Techniken, sondern alles zusammen. Ja,
aber die Quellen bleiben ja einem erhalten. Die muss man ja nach wie vor betrachten und lesen und
Und verstaubte Archive sind einfach herrlich.
Man denkt ja vielleicht zuerst, naja, die Byzantinistik ist ja hier ein eher isoliertes Fach, aber gibt es da überhaupt Anknüpfungspunkte? Hat Byzanz unter Anführungszeichen Spuren in Wien hinterlassen? Hat es tatsächlich? Und vielleicht auch an Orten, an denen man gar nicht damit rechnet. Zunächst wissen vielleicht die wenigsten, dass in Wien eine byzantinische Prinzessin bestattet ist, nämlich in der Krypta der Schottenkirche. Diese Theodora war mit dem Heinrich II. Jasomirgott, mit dem Herzog von Österreich, verheiratet. Ein weiterer Babenberger, Leopold VI., war auch mit einer Byzantinerin verheiratet. Die findet man, wenn man zur Ankeruhr auf dem Hohen Markt geht. Da erscheint die zusammen mit ihrem Gatten Leopold VI. Um 15 Uhr. Was man vielleicht nicht weiß, ist, dass byzantinische Kunst stark rezipiert wurde, byzantinische Kunst und Architektur im 19. Jahrhundert. Das geht über Theophil Hansen bis Otto Wagner, das Heeresgeschichtliche Museum ist einem byzantinischer Architektur nachempfunden, die Kirche am Matzensdorfer Friedhof beispielsweise. Klimt, ja, hat sich auch beeinflussen lassen von den byzantinischen Mosaiken aus Ravenna und hat eben diese Bedeutung von Gold dann rezipiert in seinen großen Werken wie dem Kuss, aber auch in der Umsetzung der Darstellungen im Kunsthistorischen Museum, im Stiegenaufgang. Also das ist sehr, sehr viel, jetzt habe ich nur weniges erwähnt, wo man sieht, es gab eine stete Auseinandersetzung mit Byzanz, die ja schon im Mittelalter beginnt und sich bis heute fortsetzt. Und vielleicht denken auch die wenigsten daran, welche Bedeutung Byzanz in der Neuzeit gespielt hat, unter den großen Kaisern Friedrich III. Und Maximilian I., die immer so die Idee noch hatten, Konstantinopel zurückzuerobern. Ja, also dieses, das große Imperium Romanum noch mehr auferstehen zu lassen. Ja, wieder das große christliche Imperium Romanum auferstehen zu lassen. Und da war natürlich die Eroberung Konstantinopels ein ganz wichtiges Momentum. Also da hat man sehr, sehr lang daran gedacht. Und selbst im 19. Jahrhundert noch hatte der Kronprinz Rudolf, der Sagenumwobene, so eine krude Idee, ja, wir müssen schauen, dass wir irgendwie Konstantinopel wieder christlich machen. Und in einem Überschwang soll er, so steht es zumindest auch in den Memoiren seiner Gattin Stephanie von Belgien, soll er ihr den Thron von Konstantinopel versprochen haben. Also sieht man, das ist wirklich eine unglaublich lange Geschichte. Ja? Die Byzantinistik, Byzanz steht hier nicht isoliert in Wien. Das hat eine Tradition, die geht eigentlich fast in die Spätantike zurück. Wir sehen auch die Rezeption der byzantinischen Kunst in der romanischen Kunst Österreichs, ja, in Kirchen, in Salzburg, in der Steiermark, in Niederösterreich. Ja. Also das wurde vermittelt über den Umweg Italien. Ja. Aber dieser byzantinische Einfluss, wir haben hier eigentlich ein, was wirklich die wenigsten glauben, denke ich, eine Perspektive von ca. 1500 Jahren, die wir bei der wir einen Connect zwischen Byzanz und Österreich sehen können.
Noch die vielen Handschriften.
Die Handschriften natürlich auch, ja. Also das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Momentum in der Geistesgeschichte, in der österreichischen. Und das hat ja auch dann die Beschäftigung mit Byzanz hervorgerufen, ja. Vor allem durch die Sammeltätigkeit auf der einen Seite und dann mit der beginnenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung im 19. Jahrhundert mit der Kunstgeschichte natürlich. Auch die Kunstgeschichte, Josef Strzegowski, Alois Riedl, die waren sehr, sehr wichtige Leute, die auch international erkannt waren. Bei Strzegowski ist es so weit gegangen, dass der dann sogar von dem berühmten Nobelpreisträger jetzt, wenn ihn dir was sagt, ihre frühes 20. Jahrhundert, der hat in seinem Hauptwerk A Vision, in dem Byzanz auch eine wichtige Rolle spielt. Er hat so ein zyklisches Weltbild aufgebaut. Ist etwas sehr philosophisch, sein Werk. Ja? Und Byzanz spielt eine wichtige Rolle und er zitiert in seinem wichtigen Werk Strzegowski. Ja? Also er hat da ganz wichtige Arbeiten geleistet, die dann weit über Österreich hinaus rezipiert wurden.
Es ist also kein Zufall, dass gerade in Österreich, in Wien, dass man sich da so mit Byzanz beschäftigt hat und dass auch hier quasi so ein wichtiger Wissenschaftsstandort für dieses Fach entstanden ist.
Ja, ich denke nicht, dass es ein Zufall ist. Natürlich sind es in erster Linie die Handschriften, der reiche Handschriftenbestand, der hier das wissenschaftliche Interesse ausgelöst hat. Und ja, Herbert Hunger ist ja auch über diese Schiene gekommen, ursprünglich aus der klassischen Philologie und über die Papyrologie, Handschriftenkunde. Aber wenn man eben näher hinschaut, da sieht man, dass es eine ganz lange Tradition gibt an Kontakten. Ja. Und das ist natürlich wieder Beweis dafür, für die globale Welt schon damals. Ne?
Und zugleich ist es so, dass in der Forschung hier es immer in den letzten 100 Jahren Menschen gab, die sich begeistert haben für Byzanz und die diese Begeisterung an die jüngeren Generationen weitergegeben hat. Ja. Was jeder von und jede von uns ja auch auf ihre und seine Weise auch macht, dass man immer wieder Kollegen mit reinzieht sozusagen in diese Begeisterung, dieses Faszinosum Byzanz, sodass sich dann mit eine Eigendynamik entwickelt hat, die bis heute anhält und die Wien auch jetzt zu einem so aktiven Forschungsstandort macht.
Und ich denke, historisch gesehen, die Nachbarschaft des Habsburgischen zum Osmanenreich spielt da eine Rolle, genauso wie die Präsenz von vielen Griechen oder auch in breiteren Kontexten von orthodoxen Christen in Wien und in Österreich, die da auch einen fruchtbaren Nährboden für diese Neugierde gegenüber dieser Kultur hervorgebracht haben.
Kehren wir wieder zurück zum Kongress. Der Kongress wird im Sommer in der letzten Augustwoche stattfinden. Er wird 6 Tage lang dauern. Wie darf man sich das praktisch vorstellen? Wie läuft so ein Kongresstag ab?
Naja, also unsere Gäste kommen zunächst ins Universitätsgebäude und registrieren sich dort. Dort bekommen sie ein gewissermaßen Umhängeschild mit ihrem Namen, damit jeder und jede sie erkennen kann. Und dann fängt es an am Montag mit einer großen zeremoniellen Eröffnung des Kongresses, mit einem Vortrag von Michel Durand vom Louvre, der über die neue byzantinische Sammlung im Louvre sprechen wird und somit thematisch unseren Kongress eröffnet. Danach geht es dann los mit den verschiedenen Vorträgen. Es gibt bis zu 15 Sitzungen von Vorträgen parallel. Man muss sich also gut entscheiden können, was man jetzt hören will, denn man kann natürlich nicht bei allem teilnehmen. Und das läuft im Prinzip so weiter bis zum Samstag mit diesen Präsentationsslots. Es gibt einen Slot am Nachmittag, wo alle zusammenkommen sollen. Das sind eben die schon erwähnten Plenarsitzungen, wo die Hauptvorträge, die größten Vorträge gehalten werden. Und ansonsten wird jeder und jede sich so verteilen, wie es den Interessen entspricht. Daneben haben wir ein sehr reichhaltiges kulturelles Rahmenprogramm, wenn man also einmal ein bisschen Entspannung braucht von den vielen wissenschaftlichen Vorträgen. Da gibt es zum Beispiel Stadttouren durch Wien mit byzantinischem oder osmanischem Bezug. Es gibt Führungen durch das Ephesos-Museum. Es gibt eine Münzausstellung und es gibt, wie schon angesprochen, die Ausstellung im Papyrus-Museum, die ich kuratieren durfte, durch die es auch Führungen geben wird.
Ja, also es wird nicht nur diese Vorträge und Diskussionen geben, sondern eben auch dieses umfangreiche Begleitprogramm. Worauf haben Sie hier besonders Wert gelegt oder was waren so die Überlegungen? Was wollten Sie hier den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bieten?
Ja, erstens mal die großen Schätze der Österreichischen Nationalbibliothek zugänglich zu machen und zu zeigen. Und die Ausstellung im Papyrus-Museum, die Christina Kubiner zusammen mit Giulia Rossetto gestaltet hat und unter Einbeziehung vieler Studierender, muss man auch dazu sagen, gehört da ganz unbedingt mit rein. Dann war uns daran gelegen, eine Vielfalt zu bieten, aber nicht zu viel Überwältigendes, um nicht zu sehr vom Programm selbst abzulenken. Es gibt ein Konzert mediterraner Musik. Es gibt als ein Highlight eine Darstellung Costumes of Authority, Kostüme, die Autorität vermitteln. Da geht es, und das ist öffentlich zugänglich, da geht es darum, dass Fresken, die verschiedene Personen im 12. Jahrhundert darstellen, königliche Personen und Bischöfe, deren Kostüme wurden nachgebaut von TextilhistorikerInnen und werden jetzt aus dem Museum zu uns gebracht von den Kollegen aus den Niederlanden und aus Polen und dann in einer vorgeführt von, diese Fresken befinden sich in Nubien, muss man dazu sagen, ja, in Faras. Und wir sind in Kontakt mit der sudanesischen Community hier in Wien, die dann die Models stellen werden, die diese Kostüme vorführen. Und das Ganze wird eingebettet sein in einen historischen Vortrag.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, wir sind auch gespannt.
Ja, also das Rahmenprogramm wird sehr, sehr umfangreich sein, eben von Exkursionen, Stadtrundgängen, Ausstellungen.
Den Stephansdom unter das Dach und in die Krypta.
Und ich darf den Hörerinnen und Hörern schon versprechen, es wird auch eine Podcast-Folge geben zur Ausstellung im Papyrus-Museum. Spurensuche Byzanz, Fragmente des griechischen Mittelalters. Da werden wir noch einen Termin ausmachen. Ich kann mich an die Aussage manch älterer Kollegen erinnern, die besonders stolz waren auf die Vielsprachigkeit des Faches, dass nicht alles vom Englischen dominiert ist. Die vielleicht provokante Frage, wie polyglott ist die Byzantinistik heute noch? Also in welcher Sprache wird hauptsächlich kommuniziert werden?
Ich kann es von der Seite des Programmkomitees sagen, wenn man sich das Programm anschaut, dann sage ich, dann sind zumindest 95% aller Vorträge sind auf Englisch. Ja. Das ist einfach die Lingua Franca. Das ist eine Entwicklung, zu der kann man stehen, wie man will. Es ist eine Tatsache. Es gibt auch vereinzelte Papers, Vorträge, die auf Deutsch sind, auf Italienisch, Französisch. Ein paar weniger auch auf Neugriechisch, ist ja auch eine der Kongresssprachen, Neugriechisch. Aber grundsätzlich sind die Vorträge auf Englisch, ja. Also das ist jetzt keine Vorgabe von uns gewesen, sondern das sind einfach die natürlichen Einreichungen, ja. Die Leute möchten verstanden werden, sie möchten gehört werden, sie möchten ihre Forschungsinhalte so vermitteln, dass sie davon ausgehen können, dass die Zuhörerschaft sie versteht auch, ja. Ich denke, als Byzantinist, Byzantinistin muss man ja weiterhin vielsprachig sein, nicht nur was die alten Sprachen angeht, sondern auch was die modernen Sprachen angeht, da ja doch weiterhin auch, und das ist auch gut so, nicht nur auf Englisch publiziert wird, aber als Kongresssprache, und das betrifft ja nicht nur den Byzantinistenkongress, sondern das betrifft auch andere Formate, jenseits des Faches ist einfach Englisch die Kongresssprache schlechthin, ja.
Und das ist auch ein Grund dafür ist, dass wir zunehmend Mitglieder haben, die aus anderen Kontinenten kommen. Ja? Asien, Australien. Und da bietet sich Englisch als Kommunikationssprache an.
Aber durchaus etwas, das sich geändert hat.
Ja, durchaus, ja. Also wenn man Programme früher Kongresse ansieht, dann hat sich das schon stark gewandelt, das stimmt, ja.
Gleichzeitig haben wir eine Bücherausstellung von wissenschaftlichen Verlagen, die ihre relevanten Publikationen ausstellen werden, oben im Festsaalbereich. Und dort wird zum Beispiel auch ein Bücherstand von französischen Kollegen mit deren Publikationen bestückt sein.
Okay, nun zu meiner nächsten Frage. Die ist etwas ketzerisch und ich kann die Antwort eh erahnen, aber ich möchte gerne Ihre Meinung dazu hören. Warum braucht man heutzutage noch so einen Kongress im Zeitalter von Zoom-Konferenzen etc.? Da würde man sich viel Arbeit ersparen.
Stichwort Klassentreffen. Klassentreffen braucht man auch, um zusammenzukommen, um sich gegenseitig zu bestätigen, dass man da ist, dass man eine Relevanz hat. Es ergeben sich neue Ideen und Kollaborationen im Gespräch. Und deswegen sind wir auch besonders froh, dass wir den gesamten Kongress im Hauptgebäude der Universität Wien am Ring abhalten können, weil wir da den Arkadenhof nutzen können als Begegnungszone sozusagen. Da wird es Wasserspender geben, es wird Kaffeestationen geben. Und dort werden sich die Leute einfach während der langen Pausen begegnen können und in der Unterhaltung verweilen. Es ist uns ganz wichtig gewesen, dass dieser Kongress wirklich ein Kongress in Präsenz ist. Wir bieten keine Hybrid-Funktion an, eben um diesen Aspekt zu betonen. Er findet nur alle 5 Jahre statt und da ist es wichtig, dass die gesamte Community einmal zusammenkommt.
Man kann es auch gewissermaßen sehen, diese Woche als Digital Detox, indem man nämlich Gelegenheit hat, nur zuzuhören und nicht in einen Computerbildschirm oder auf ein Handy zu schauen. Ja, und das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, das klingt super.
Ja, ich glaube, was man noch hinzufügen kann, ist, dass digitale Workshops super funktionieren, wenn man ganz konkret ein spezifisches Thema bearbeiten will und in einem eher kleineren Rahmen unterwegs ist. Aber um wirklich breiten Austausch, auch erstmal ganz unverbindlichen Austausch zu fördern, da braucht es eine Präsenz und eine Menge von Menschen, die einfach zusammenkommt an einem Ort jenseits des Zoom-Bildschirms. Ja.
Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten? Also einerseits in Bezug auf den thematischen Austausch und andererseits abseits der Panels.
Also ich freue mich vor allem auf die vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich nur selten sehe und die ich vielleicht auch noch nie gesehen habe, die ich neu kennenlernen werde. Das ist wirklich eine großartige Chance, Menschen kennenzulernen, Ideen zu haben und dann nach dem Kongress zu schauen, welche Ideen kann ich umsetzen, wo können sich Zusammenarbeiten ergeben, die dann irgendwann in einer anderen Konferenz münden, in einem gemeinsamen Buchprojekt, einem Forschungsprojekt. Ja, das kann extrem fruchtbar sein und das sind Dinge, die man jetzt gar nicht wissen kann, die einen dann einfach überraschen. Und das ist tatsächlich das, was für mich das Interessanteste an diesem Kongress ist.
Ja, ich würde auch sagen, die Begegnungen, die Einblicke in neue, frische Forschung, die Möglichkeit zum Gespräch, formell und informell, und aus Perspektive des Organisationskomitees freue ich mich am meisten auf den Abschlussempfang.
Ja, ist bei mir natürlich ähnlich. Wurde ja schon erwähnt, mit Kolleginnen zusammenzutreffen, die man längere Zeit nicht gesehen hat, zu schauen, was so weltweit gearbeitet wird, was so die wichtigen Themen sind, was mitnehmen für die eigene Forschung. Und auch wichtig, dass man vielleicht einem Namen, den man nur aus der Sekundärliteratur kennt, einmal auch mit einem Gesicht zu verbinden. Ja. Das ist dann auch schon ein ganz anderer Zugang. Ja.
Wenn jetzt bei der Hörerschaft Interesse geweckt worden ist, gibt es noch die Möglichkeit, am Kongress teilzunehmen? Beziehungsweise für wen würden Sie eine Teilnahme empfehlen?
Für die Hartgesottenen, die Nerds und die Neugierigen. Für die Nerds haben wir eine reguläre Registrierung. Leider ist der Kongress registrierungspflichtig als wissenschaftliches Event, damit wir die erheblichen Unkosten tragen. Und selbst die Gebühren reichen dazu nicht aus. Wir haben auch noch externes Funding gewinnen können. Für die Neugierigen werden wir täglich 50 Tickets zur Verfügung stellen. Für diejenigen, die in Österreich ansässig sind und ein Eintagesticket haben möchten. Es gibt pro Person nur ein Ticket für die gesamte Konferenzdauer. Man muss sich also gut aussuchen, ob man lieber am Montag oder am Mittwoch kommt. Aber diese Möglichkeit gibt es, dass man einfach morgens zum Registration Desk geht und darum ansucht.
Und ich würde noch hinzufügen, für Studierende auch anderer Fachrichtungen ist das hochspannend, ja. Denn im Studium bekommt man meist das Wissen so serviert als etwas, das es schon gibt und das schön aufbereitet wird von den Lehrenden. Aber wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, da bekommt man nur sehr selten Einblick. Und das ist die Gelegenheit, wenn man in den historischen Wissenschaften arbeitet, mal zu sehen, wie das tatsächlich funktioniert, wie die Lehrenden arbeiten, wo neues Wissen generiert wird, wo gestritten wird, all diese Dinge. Das ist tatsächlich sehr spannend, wenn man selbst noch studiert und am Anfang steht.
Und wir haben, das ist vielleicht, um das zu ergänzen, 50 Studierende aus allen Ländern, das ging über eine internationale Ausschreibung, die uns organisatorisch während dieser ganzen Woche unterstützen werden.
Jetzt haben wir vorhin schon kurz die Sonderbriefmarke angesprochen. Was wünschen Sie sich, das vom Kongress 2026 bleibt, wenn es keine Briefmarke gibt?
Naja, wir haben eine sehr ausführliche Website, würde ich sagen. Was die Kommunikation angeht, ist das, glaube ich, unser Aushängeschild heute, die natürlich auch bleiben wird. Darüber hinaus wird es Publikationen geben. Die Vorträge von den Plenarsitzungen werden als Buch herausgegeben und werden bei Vienna University Press erscheinen.
Ja, ich denke, dass auch wir, dass wir unseren Job gut erledigt haben und dass alle dann aus Wien wegfahren und sagen, ja, das war wirklich ein interessanter Kongress. Ich freue mich, dass ich da gewesen bin. Das waren wirklich gute Gastgeber und Gastgeberinnen. Also ja, Wien ist ein toller Ort, nicht nur Stadt an sich, sondern auch für die Byzantinistik.
Ja, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ich denke, es wird viele neue Ideen geben. Und was ein Kongress tatsächlich bewirkt hat, das wird man vielleicht erst in 5 Jahren sehen, was an neuen Themen in die Welt gesetzt wurde, aufgegriffen wurde. Deswegen sind die Publikationen so wichtig. Das sind die Meilensteine, an denen gemessen wird. Der 81er-Kongress war zum Beispiel absolut innovativ, indem das eine Session spezifisch Frauen in Byzanz gewidmet war. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen, aber dafür gab es ein erstes Mal. Ja, und das war interessanterweise in Wien seiner Zeit. Und diese Publikationen sind heute noch Meilensteine in der Forschung.
Ich danke Ihnen vielmals für die tollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute für die weiteren Vorbereitungen.
Dankeschön, können wir gebrauchen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Kongress mit vielen Erfahrungen und aufschlussreichen Panels, Diskussionen und neuen Bekanntschaften. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke.
So, das war es mit der ersten Spezialausgabe. Ich hoffe, ihr habt dieses Gespräch mit Einblicken in den Kongress und die Bedeutung Wiens für die Beschäftigung mit Byzanz genauso spannend und aufschlussreich gefunden wie ich. Alle weiteren Infos zum Byzantinistenkongress findet ihr auf der Website icbs2026.org, die ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt habe. Danke, dass ihr dabei wart. Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.